Wer Jesus dienen will, soll ihm nachfolgen. Unter diese Überschrift möchte ich die Bibelstunde legen heute Abend oder stellen heute Abend aus Johannes Evangelium Kapitel 12. Und wir lesen, weil es ein längeres Wort ist, Vers für Vers und versuchen mit Gottes Gnade etwas dazu zu sagen. Johannes 12 ab Vers 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wir haben heute Morgen gehört, dass Griechen auch dabei waren beim Passafest, dass sie hinaufkamen nach Jerusalem, um während des Festes anzubeten. Und sie möchten gerne Jesus sehen. Und sie haben einen Wundertäter erwartet, einen Menschen, der große Zeichen tut, der viele großartige Reden gehalten hat. Und es wurde auch erwartet, dass der Messias jetzt kommt, dass er seine Herrschaft aufrichtet, den Sieg erringt über alle feindlichen Mächte, insbesondere damals auch die Römer. Aber umso erschütternder und erstaunlicher für sie, für diese weisen Griechen, die so immer auf dem Areopag die philosophischen Neuerungen hören wollten, umso erschütternder und überraschender, was der Herr Jesus ihnen antwortet. Er antwortet: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. So weit, so gut. Das haben sie auch so erwartet. Ja, jetzt kommt die Verherrlichung des Menschensohnes. Als Weltenrichter tritt er auf, gemäß Daniel Kapitel 7. Und der Herr Jesus hat sich auch immer wieder als Menschensohn bezeichnet. Und das ist bewusst auch mehrdeutig. Das kann einfach heißen Sohn eines Menschen. Aus Maria praktisch geboren, aber durch den Heiligen Geist, wissen wir, Jungfrauengeburt. Aber Menschensohn ist eben auch gemäß Daniel 7 der Weltenrichter. Jetzt wollen wir mal kurz aufschlagen, den Propheten Daniel im Kapitel 7. Ein ganz wichtiges Kapitel. Überhaupt der Prophet Daniel ist sehr wichtig auch für die Endzeit. Ich habe auch eine Auslegung draußen liegen. Offenbarung, Daniel, durfte ich mit des Herrn Hilfe auslegen, in Bibelwochen schon. Und da lesen wir in Daniel 7, ab Vers 13. Ich sah in den Nachtgesichten, also Schauungen, die er von Gott bekommen hat, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Gott Vater, der Hochbetagte, wird er hier genannt. Und der Sohn des Menschen ist zugleich eben der Sohn Gottes, der eben geboren wird im Leib der Maria auf der Erde, aber da wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit als der Weltenrichter. Und viele haben nicht verstanden, verstehen auch bis heute nicht, gerade im Judentum, dass der Menschensohn oder Gottessohn Jesus Christus zweimal gekommen ist. Zum ersten Mal, um die Schuldfrage zu lösen. Am Kreuz auf Golgatha hat er sein Blut vergossen, um uns reinzuwaschen von aller Schuld und Sünde. Aber er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, um die Machtfrage zu klären und seine Herrschaft antreten. Er wird regieren vom Berg Zion aus in Jerusalem, Jesaja 2. Und der Herr antwortet also: Jetzt ist die Stunde gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Er wurde schon verherrlicht, indem er überhaupt in die Welt kam und dort große Zeichen und Wunder getan hat. Aber jetzt geschieht die völlige Verherrlichung, nämlich Kreuzigung und siegreiche Auferstehung von den Toten und Himmelfahrt, die Sendung des Heiligen Geistes und dann später, wenn die Zeit dann vollendet wird, seine Wiederkunft. Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Und das ist jetzt eine überraschende Weiterführung dieser Verherrlichung. Es war doch gerade die Rede von Verherrlichung, Herrlichkeit, Größe, Großartigkeit. Und jetzt plötzlich ein Weizenkorn, ganz kleines Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Na gut, der Weizen wird eingesät Und wenn man kein Korn hineinwirft, dann steht auch keine Pflanze, keine Frucht. Ihr habt ja auch wunderbar stehen, wir kommen, so Gott will, noch zu diesem Kapitel 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt der Herr Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 8 ist es, glaube ich, ja? Kann es nicht erkennen. Genau, aber auch hier, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Als Korn existiert es nicht weiter, aber dadurch, dass das Korn sich umwandelt zu einer Pflanze, bringt es viel Frucht. Und so ist auch in gewissem Sinn zu verstehen, die Kreuzigung und Auferstehung des Herrn. Am Kreuz stirbt der irdische Leib und der Herr Jesus gibt sein Leben hin, ganz bewusst, wie wir schon gehört haben. Keiner könnte es von ihm nehmen, wenn er es nicht selber zulassen würde. Das hat er schon gesagt. Wir haben es gestern gehört. Und dadurch, dass er am Kreuz stirbt, bringt er die Sühne für die Sünden und wird aber verwandelt zu einem Herrlichkeitsleib durch die Auferstehung. Man kann sich so ein bisschen vorstellen aus der Schöpfung mit dem Schmetterling. Da ist zunächst die Raupe, aber die Raupe, die muss vergehen, damit ein wunderbarer Schmetterling daraus empor entsteht. Habt ihr schon gesehen? So in manchen Zoos wird es dargestellt, wie die sich so verpuppt haben, diese Puppen, Augenpuppen, und die müssen aufgebrochen werden, die sterben praktisch, diese Augen sind nicht mehr da. Und dann kommt aber ein Schmetterling aus dieser Puppe heraus. Das ist ein schönes Bild für diese Verwandlung aus dem Grab heraus zur Auferstehung. Es wird auch uns so geschehen, dass wir verwandelt werden in einen unzerstörbaren Herrlichkeitsleib. Und deshalb ist der Herr Jesus ja auch leiblich auferstanden. Er hat angeknüpft an seinen irdischen Leib. Dieser Leib wurde umgewandelt zu einem Herrlichkeitsleib. Er wurde überkleidet mit der nicht mehr sterblichen Auferstehungskraft. Und mit diesem Leib konnte er sichtbar erscheinen. Die Hände waren anfassbar. Man konnte sogar die Hände in die Nägelmale und in die Seite legen, was der Thomas ja praktisch die Erlaubnis bekommen hat, so möchte ich formulieren. Aber dieser Leib konnte auch durch Wände gehen. Es war wirklich ein Herrlichkeitsleib. Er konnte zum Himmel fahren. Und so sitzt der Herr Jesus jetzt zur Rechten des Vaters als das geschlachtete Lamm, das zugleich der Löwe von Juda ist. So steht es in Offenbarung 4 und 5 nachzulesen. Also, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Der Opfertod ist notwendig für die geistliche Frucht und das führt zur Rettung vieler durch das Sühnopfer Jesu Christi. Und der Herr erklärt es dann weiter, was er mit diesem Bildwort vom Weizenkorn meint. In Vers 25 bezieht er das aber jetzt einerseits auf sich, aber gleichzeitig auch schon auf uns als die Jünger und Jüngerinnen des Herrn. Er sagt, wer sein Leben, wirklich steht Psyche, Seele, das ist praktisch der ganze Lebenskern des Menschen, also das steht auch für das ganze Leben, für den ganzen Menschen, wer also sein Leben oder sein Dasein auf der Erde, kann man auch sagen, liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Der Herr Jesus sagt, er hält nicht fest an diesem irdischen Leben, er gibt sich hin am Kreuz für uns. Und genauso sollen auch wir bereit sein, unser irdisches Dasein hinzugeben für das höhere Ziel der himmlischen Herrlichkeit und um Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Jesus opfert sein Leben für uns. Und was tun wir für ihn? Es ist bekannt, dass Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf vor einem Gemälde stand, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Stadt es war, aber da war der gekreuzigte Jesus dargestellt und darunter stand die Inschrift, das tat ich für dich. Und dann hieß es weiter, was tust du für mich? Und das hat diesen pietistischen Vater Zinzendorf in Herrnhut inspiriert, diese Kolonie zu bauen, um die verfolgten Christen aus den östlichen Gebieten, Böhmen, Mähren und so weiter aufzunehmen und Missionare in die ganze Welt hinauszusenden. Er hat in diesen 60 Lebensjahren, die ihm geschenkt waren, viel vollbracht. Nicht alles war so ganz sauber, ja, gewisse mystische Verirrungen auch, aber trotzdem hat Gott ihn gebraucht, viel Frucht zu bringen. Ja, also wer sein Leben liebt, wer nur sich selber liebt, der wird das Leben verlieren, der kann keine Frucht bringen. Der kreist um sich selber, der ist ein Egoist, vielleicht sogar ein frommer Egoist. Wie ist es bei uns, denken wir nur an uns. Jetzt zum Beispiel bei der Seuche denken wir nur, ah, dass ich mich ja nicht anstecke. Oder denke ich auch an die anderen, dass ich die nicht anstecke. Ja, wir müssen beides beachten natürlich. Das ist ein gutes aktuelles Beispiel. Und für uns ist es vielleicht nicht so schlimm, weil wir schon den Herrn kennen und in den Himmel gehen. Aber wenn wir jetzt ungläubige Menschen anstecken würden, die jetzt noch nicht bereit sind, in die Ewigkeit zu gehen, die noch verloren wären, ist auch eine große Verantwortung, die wir haben, dass wir sowas nicht tun. Wir sollen bereit sein, uns hinzugeben, auch in der Pflege, in der Krankenpflege, in der Altenpflege, in der Pflege auch von infizierten Menschen. Nicht jedem ist das geschenkt. Man sollte sich dabei auch schützen, tun, was man kann natürlich. Aber wenn es gar keine Menschen gäbe, die andere pflegen, die schwer krank sind, wie sähe dann unsere Welt aus? Wenn ich zum Beispiel als Seelsorger an keine Sterbebetten ginge, weil ich mich fürchte vor Ansteckung und so, wer könnte den Menschen dann den letzten Trost spenden? Wir müssen da einfach mehr Gottvertrauen haben. Mehr Gottvertrauen. Ich merke auch bei manchen Christen, auch in unserer Gemeinde oder egal wo ich bin, dass jetzt viele Menschen natürlich zu Recht große Angst haben vor dieser Seuche. Und ich sage immer, wir wollen auf keinen Fall leichtsinnig sein. Aber wir sollen auch nicht in Panik überreagieren, denn wir haben hier sowieso keine bleibende Stadt. Versteht ihr? Und das kann uns entspannter machen, gelassener machen. Wir waren heute unterwegs, der Flumsberg oder wie der heißt. Flumsberg. Und da wollten wir alles nicht in ein ganz normales Café da noch gehen. Und dann hieß es, ja, aber ihr müsst dann hier was unterschreiben, eure Adressdaten hinterlassen und so weiter. Nur dann könnt ihr einen Kuchen essen. Und schon gar nicht mehr bargeldlos, nur noch bargeldlos bezahlen. Innerhalb kürzester Zeit. Ich habe gesagt, sind wir jetzt im Überwachungsstaat? Nein, aber wegen der Sicherheit, wegen der Seuche. Also die Leute lieben ihr Leben und natürlich bin ich auch für Sicherheitsvorkehrungen. Ich kann es ja ein Stück weit alles verstehen. Aber die Frage ist, je mehr Sicherheit, umso weniger Freiheit. Das ist immer die Kehrseite. Sicherheit ist recht und schön, aber es darf nicht die Freiheit total kaputt machen am Ende. Das muss man immer ein bisschen abwägen. Gut, die Akutmaßnahmen, wenn das nicht allzu lange geht, kann man es doch verkraften, aber stellt euch vor, wenn sie das jahrelang jetzt so hinzieht. Soweit ein kleiner Exkurs zur aktuellen Lage, wo wir ja wirklich im Jahr 2020 in einer noch nie dagewesenen Lage stehen, wo viele Leute Angst haben um ihr irdisches Leben. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben auch Angst, dass wir uns anstecken, vielleicht qualvoll mit Lungenentzündung dahin siechen müssen. Ist nicht schön. Aber wenn es kommt, an irgendwas müssen wir sterben. Der eine so, der andere so. Sind wir dann bereit, unser Leben hinzugeben und zum Herrn zu gehen? Dort erwartet uns ewige Herrlichkeit, die niemals endet. Was heißt aber, wenn der Herr Jesus hier sagt, wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren? Heißt es, wir sollen uns selber jetzt hassen? So ist nicht zu verstehen. Wir müssen uns auch annehmen können, so wie Gott uns geschaffen hat. Der eine hat eine große Nase, der andere eine kleine Nase, große Ohren, kleine Ohren und so weiter. Das ist alles nicht so wichtig. Wichtiger, sagt man so schön, sind die inneren Werte, der Glaube, die Hingabe im Dienst und so weiter. Hassen ist aber hier nicht emotional zu verstehen, sondern im Sinne dessen, dass wir es zurücksetzen, dass wir sagen, die Priorität ist so, dass Jesus an erster Stelle steht und mein eigenes Leben dahinter zurücktritt, dass ich ihm von Herzen diene und nicht an meinem Ich festlebe. Damit werde ich nie glücklich, wenn ich nur an meinem Ich hänge. Und andere werden dadurch auch nicht glücklich, andere schon gar nicht, aber ich auch nicht. Egoisten sind die einsamsten Menschen und die bedauernswertesten Menschen, die es gibt. Wenn ich jetzt Egoist wäre, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht hierher gekommen zu euch und würde mich in Gefahr begeben, vielleicht mich anzustecken. Dann habe ich gesagt, nein, wenn der Herr diesen Dienst ermöglicht, dann tue ich ihn. Und auch ihr seid gekommen, das zeigt auch, dass ihr Gottvertrauen habt und euch jetzt nicht irgendwo einschließt in einen hermetisch abgeschirmten Raum, damit man ja kein Virus mehr aufhängt. Ja. Nun ja, also Gottvertrauen ist die beste Antwort. Das heißt nicht, dass wir leichtsinnig sind, aber wir leben im Gottvertrauen. Ja, Jesus an erster Stelle, er hat die Priorität und das ewige Leben steht über dem irdischen, vergänglichen Leben. Das macht uns alle etwas entspannter, auch in dieser durchaus aufregenden Lage. Dann sagt der Herr Jesus, in Vers 26 steht es, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, das soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Dazu eine kleine Begebenheit. Charles Haddon Spurgeon, der bekannte Erweckungsprediger, berichtet folgendes Ereignis. In Genf wohnte ein Bettler, der seinen Lebensunterhalt damit erwarb, dass er den Leuten plausibel zu machen wusste, dass er an einer verborgenen Krankheit leide und diese habe ihren Sitz in seinen Gliedern und sie würde seinen ganzen Leib schwächen. Er schäme sich jedoch, die Krankheit näher zu beschreiben, dieser Bettler. Und deshalb müsse er betteln. Nun, dieser Bettler hatte außerordentliche Erfolge, erzählt Spurgeon. Die Leute drangen nicht in ihn und fragten ihn nicht aus, sondern sie gaben einfach mitleidig Almosen, wenn er zu ihnen kam. Aber schließlich kam doch ein Mann vorbei, der fragte diesen Bettler neugierig und er war mutiger als die anderen und fragte ihn und folgte dem Bettler dann auch in seine Wohnung und fragte ihn weiterhin nach allen Seiten aus, weil er diese Krankheit, diese unbekannte, undefinierte Krankheit dieses Bettlers näher kennenlernen wollte, warum er nichts arbeiten kann, warum er betteln muss und warum es ihm so schlecht geht. Nun endlich, nachdem dieser Mann so aufdringlich war und das unbedingt wissen wollte, was mit dem Bettler los ist, da legte der Bettler folgendes Bekenntnis ab. Er sagte, was mir Schmerzen macht, kann niemand sehen. Ich habe aber doch eine böse Krankheit in meinen Gliedern, die mir das Arbeiten nicht gestattet. Etliche nennen sie Trägheit, andere bezeichnen sie gar als Faulheit. Ja, das ist also diese Antwort gelesen, diese ehrliche Antwort des Bettlers. Er war einfach zu faul zum Arbeiten. Man ist sehr zu beklagen, dass auch viele andere, auch solche, die sich Christen nennen, an dieser Krankheit leiden. Aber der Herr Jesus sagt ja, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Es gibt kein Christsein ohne Nachfolge. Manche meinen ja, Hand gehoben bei der Evangelisation, bekehrt, gerettet, komme ich in den Himmel, bin Christ. Ja gut, das kann ein Anfang sein, okay, wenn es ernsthaft ist von Herzen. Aber dann, ja, wenn unser Leben genauso verläuft wie der Weltmenschen, wie der Ungläubigen, in Gottlosigkeit, in Sünden aller Art, ohne Dienst für den Herrn, was ist das für ein Christsein? Nicht ohne Grund schreibt der Herrenbruder Jakobus in seinem Brief, Glaube ohne Werke ist tot. Wohlbemerkt, die Werke an sich oder als solche oder isoliert vom Glauben bringen uns nicht in den Himmel. Aber ein echter Glaube bringt die Frucht des Geistes hervor, der wirkliche rettende Glaube. Und da steht an erster Stelle die Liebe, gemäß Galater 5. Das erste Element der neunfachen Frucht des Geistes ist Liebe. Und dann Freude, Friede, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Galater 5, glaube ich, ist Vers 22. Ja. Vorher werden noch die Werke des Fleisches beschrieben. Saufen, Fressen, Streiterei und Spaltung und all diese Dinge. Also es gibt kein Christsein ohne Nachfolge. Ein bekanntes Buch von Dietrich Bonhoeffer übrigens heißt auch Nachfolge. Das ist durchaus empfehlenswert zu lesen, auch wenn ich nicht mit allem übereinstimme, was Bonhoeffer gelehrt hat. Aber doch haben viele doch auch gute und sinnvolle Gedanken zusammengetragen, so auch dieser, man kann sagen, Märtyrer in der Zeit des Nationalsozialismus. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dann sollten wir uns an seinem Vorbild orientieren. Und er, so sagt er selber, er ist von Herzen sanftmütig und demütig. Nicht wütend oder zornig, außer wenn er einen heiligen Zorn hat und die Geschäftemacherei im Tempel verurteilt hat. Das kommt beim Einzug nach Jerusalem, wird das beschrieben. Aber letztendlich doch sanftmütig, demütig, in der Liebe und auch Wahrheit wandelnd, dass wir uns hingeben im Dienst am Nächsten und dem Herrn gehorchen, so etwa auch seinen Geboten, 10 Gebote, Bergpredigt, dass wir das als Richtschnur unseres Glaubenslebens nehmen, was der Herr uns da gesagt hat. Ihr kennt ja die 10 Gebote hoffentlich. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dir aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen, weder von dem, was im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde ist. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Du sollst den Namen Gottes, deines Herrn, nicht missbrauchen. Du sollst den Ruhetag heiligen, wird dann noch ausführlicher erklärt. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, die Eltern ehren, ich sage es jetzt frei, alles, ja, und so weiter. Also das sind so die Grundlagen überhaupt eines Zusammenlebens auch. Die Verehrung Gottes und das Zusammenleben ohne zu töten, zu stehlen, die Ehe zu brechen, zu lügen, zu betrügen etc. Das heißt echte Nachfolge, die Gebote Gottes auch ernst nehmen. Römer 13 steht, gerade in dem Brief, der so den Glauben betont, steht aber in Römer 13, dass der Glaube sich durch die Liebe erweist, dass man das nicht auseinander trennen kann. Die Gebote Gottes sind praktisch die Entfaltung des Glaubens. Nicht, dass wir durch die Gebote gerettet werden, aber es ist wie eine Frucht, die sich entfaltet, wie am Apfelbaum. Wenn es ein guter Baum ist, bringt er auch gute Frucht. Und sollte auch unser Glaubensleben durch die gute Frucht sichtbar sein. Ein Weizenkorn versteckt sich in der Scheune. Es will nicht gesät werden. Es will nicht sterben, es will sich nicht opfern. Es will sein Leben retten. Und ein solches Weizenkorn wird aber nie zu Brot. Also wer sich nicht hingibt für den Herrn, der wird keine Frucht bringen. Wenn wir dem Herrn nachfolgen, bezieht sich das übrigens auch auf unseren Geldbeutel. Beispiel. Auch dazu eine Geschichte, damit ihr wach bleibt nach diesem anstrengenden Tag, mit der Wanderung und allem. Es war so in der Gemeinde in Leningrad, heute heißt es wieder St. Petersburg, feierte man eine Taufe. Und wenn russische Menschen sich für Jesus Christus entschieden und ihrem Leben eine andere Zielsetzung gegeben haben, dann kann man das auch, wie hoffentlich bei auch allen anderen Menschen, äußerlich auch feststellen. Die Taufe fand im Freien statt und viele Menschen waren dorthin gekommen. Als der Täufling langsam ins Wasser hineinschritt, war in seiner Hand ein Geldbeutel zu erkennen. Er trug also großen Geldbeutel mit zu seiner Taufe im Fluss. Und auch bei der Taufzeremonie gab er den Geldbeutel nicht aus der Hand. Als die Umstehenden ihn nachher fragten, was das zu bedeuten habe, gab er zur Antwort: Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Umkehr meines Lebens bis in den Geldbeutel hinein reicht. Und ihr wisst ja, da hörst du manchmal auf, vorher schon, ne? Da, wo es um mein Geld geht, meinen Besitz, da lasse ich niemand an mich ran. Und es gilt aber, dass der Herrschaftsanspruch Gottes auch vor finanziellen Fragen nicht Halt machen sollte. Der große Prediger Moody hat einmal gesagt: Viele Christen schleppen die Sünde der Habsucht auch über Golgatha hinaus mit sich. Doch wenn sie einmal den Weg durch die enge Pforte gehen sollen, macht ihnen dieses umfangreiche Gepäck den Eintritt unmöglich. Wie sagt der Jesus, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Nun, es ist nicht so, dass jetzt Reichtum grundsätzlich vom Himmelreich ausschließt. Aber dann, wenn der Reiche sich daran festklammert, wenn das sein ganzes Trachten und Sehnen ist. Deshalb musste der reiche Jüngling, hätte alles abgeben müssen, weil sein Herz daran hing. Während zum Beispiel bei Zachäus er nur einen Teil zurückgab. Es ist interessant, dass hier unterschiedliche Konsequenzen sind aus der entweder nicht vorhandenen Bekehrung beim reichen Jüngling oder bei der geschehenen Bekehrung bei Zachäus. Weil Zachäus, der war zwar auch geldgierig, aber der hing offensichtlich nicht so extrem an seinem Besitz fest, wie der reiche Jüngling. Er gab freiwillig Dinge zurück, die er den Leuten praktisch enteignet hatte, zu viel gefordert hatte und gab auch viel den Armen. Ja, also die Nachfolge macht sich deutlich auf allen Gebieten unseres Lebens. Und wenn jemand mir dient, sagt der Herr Jesus, so wird ihn mein Vater ehren. Wir werden also dann, wenn wir bereit sind, dem Herrn zu dienen, von Gott geehrt werden und wir werden nicht auf Ehre von Menschen angewiesen sein. Im Unterschied zu den großen Theologen und Schriftgelehrten, wie wir gleich hören werden, die nicht bereit waren, umzukehren, weil sie die Ehre bei Menschen mehr liebten als die Ehre von Gott. Das werden wir gleich nachher noch hören. Und jetzt in Vers 27 kommt das, was man auch das johannäische Gethsemane nennt. Es ist interessant, dass Johannes seinem Evangelium ja praktisch eine Ergänzung und Vertiefung der drei anderen Evangelien bringt. Er bringt nicht alles, was die anderen gebracht haben. Er bringt zum Beispiel keine Bergpredigt und so weiter. Ja? Aber er bringt auch nicht Gethsemane ausführlich, wo der Herr Jesus im Garten Gethsemane Blutstropfen schwitzt und bittet, Herr, wenn es möglich ist, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das lesen wir in allen anderen drei Evangelien. Aber hier wird zumindest in diesem einen Vers überliefert, genau das, was in Gethsemane geschehen ist. Jetzt sagt der Herr Jesus dann zu seinem Vater, Vers 27, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Also der Herr Jesus, was seine menschliche Natur angeht, er hat sich dieses Leiden nicht gesucht. Er tut es allein um unseren Willen, für dich und für mich, für die Menschen aller Zeiten, rückwirkend die Menschen des alten Bundes, die auf den Messias gewartet haben, die Opfer gebracht haben in der Erwartung der Sühnung ihrer Sünde durch den kommenden Messias, aber auch vorauswirkend auf alle Generationen, die noch nach seinem Kreuzigung und Auferstehung geboren wurden, bis heute und in die Zukunft, damit wir dieses Opfer von Golgatha annehmen zur Reinigung unserer Herzen. Menschlich gesehen möchte er schon, dass der Vater ihm vielleicht eine andere Möglichkeit zeigt, aber es geschieht nur Sühnung der Sünde durch Blutvergießen. Und deshalb lässt sich der Sühnetod Jesu auch nicht wegdiskutieren, auch nicht durch Kirchensynoden, wie es leider zurzeit geschieht, wo diskutiert wird über das Sühneopfer Jesu, ob das überhaupt notwendig ist. Gott könnte doch mit dem Finger schnipsen und sagen, die Sünden sind alle vergeben. Ja, so diskutieren sogenannte Theologen, die Bibel nicht ernst nehmen, die sie durch Bibelkritik sich selber zerstört haben. Wie tragisch für diese armen Theologen, genau wie damals die Jesus verurteilt haben. So wollen sie ihn heute auch nicht. Wollen ihre eigene Erlösung und sagen, das ist ja alles so einfach, da kann man gerade zum Finger schnipsen oder Gott spricht nur ein Wort, dann sind die Sünden weg. Natürlich kann Gott nur ein Wort sprechen, aber die Sünden sind so schwerwiegend, dass nur durch stellvertretenden Tod, durch Sühne, nennt man das auch, Vergebung geschieht. Und deshalb hat der Sohn das gemacht, weil Tiere das nicht wegnehmen können und auch kein Mensch, außer dem, der wirklich völlig sinnlos ist, und das ist allein der Sohn Gottes, Jesus Christus. Ist das verständlich? Ja, schön. Ich denke, ihr wisst das ja auch. Und nun also das Gebet des Sohnes zum Vater. Vater, hilf mir, aber verherrliche deinen Namen. Und das geschieht durch die Passion und Auferstehung. Und jetzt kommt etwas sehr Gewaltiges. Es kommt, soweit ich weiß, dreimal in den Evangelien vor. Und hier ist jetzt die dritte Stelle, wo das vorkommt. Wir lesen in Vers 28, da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Also für die Menschen, die dabei standen, die haben es nicht verstanden. Das hat sie angehört wie Donner. Ich wurde auch erinnert, als der Jesus am Kreuz hängt, als die große Finsternis über das Land kam. Es geschehen Zeichen, kosmische Zeichen, die zeigen, hier geschieht etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Und auch als dem Saulus, dem späteren Apostel Paulus vor Damaskus, der auferstandene Christus erschienen ist, haben sie anderen auch nicht verstanden. Sie haben auch nur irgendwie was gehört, aber Saulus hat verstanden, was Christus zu ihm geredet hat. Und wisst ihr, wo noch diese Stimme ertönt ist, des Vaters im Himmel, beim Sohn? Bei der Taufe, ja, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören, das ist auf Berg der Verklärung, und bei der Taufe auch da, nicht? Also die Taufe, zum Beispiel in Matthäus 3, Vers 17, und die Verklärung Matthäus 17, Vers 5. Und wie wird der Sohn eigentlich verherrlicht? Warum sagt der Vater, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Nun, der Sohn wurde verherrlicht nach seiner Mensch- oder Fleischwerdung, indem er in Vollmacht gewirkt, gepredigt hat und Zeichen und Wunder getan hat, etwa die Totenauferweckung des Jünglings zu Nein oder des Mädchens, zu dem er sagte Talita Kumi, oder auch vor allem dann des Lazarus, die Verherrlichung des Wirkens des Sohnes. Und er wird ihn wiederum verherrlichen, nachdem er dadurch, dass er erhöht wird von der Erde am Kreuz, das Heilswerk vollbringt, Satan wird aus dem Himmel gestoßen, werden wir gleich hören, eine sehr interessante Stelle, aber dann die herrliche Auferstehung, der Sieg über den Tod. Da wird der Name des Sohnes verherrlicht. Und die Menge dachte, es habe gedonnert oder ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen, damit sie die Antwort des Vaters aus dem Himmel hören, auch wenn sie es für Donner halten. Und dann sagt der Herr, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun oder jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Gewaltig, diese Aussage. Was heißt das? Jetzt, das heißt jetzt in der Passionswoche. Jetzt, indem er auf dem Weg zum Kreuz ist. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Kreuzigung. Wir sind hier, wenn ich es richtig sehe, immer noch am Sonntag, wo der Herr Jesus eingezogen ist, am Palmsonntag. Und am Freitag ist ja die Kreuzigung. In den folgenden Tagen hat er noch im Tempel gepredigt und auf dem Ölberg gepredigt, Abschiedsreden gehalten, direkt vor der Kreuzigung. Das werden wir dann auch hören und auch in den anderen Evangelien können wir es nachlesen. Aber jetzt, in dieser Passion, da ergeht das Gericht über diese Welt. Die Sünde, Satan und der Teufel, die werden gerichtet. Und deshalb heißt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Der Fürst dieser Welt ist Satan, der Teufel oder Durcheinanderbringer. Diabolos heißt Durcheinanderbringer. Der Ankläger auch, Satanas, der Ankläger. Welche Namen hat er noch? Das Tier oder der Drache, ja, dieses schreckliche Tier mit Feuer und Wut und Zerstörung und Blut. Und dieser gefallene Engel, der im Alten Testament auch schon beschrieben wird, erst zum ersten Mal in 1. Mose 3, als ein Gestalt der Schlange auf Eva zukommt und das erste Menschenpaar verführt, selber zu sein wie Gott, sich selber einen Namen zu machen, übersinnliche Erkenntnisse zu erlangen und das Wort Gottes und die Offenbarung Gottes in Frage gestellt wird, indem er sagt, sollte Gott gesagt haben und ihnen die Lüge einsuggeriert, sie würden nicht sterben, wenn sie das Verbot Gottes vom Baum des Lebens zu essen übertreten. Da taucht die Schlange zum ersten Mal auf und es zieht sich durch die ganze Geschichte Babylon, die ganze Geschichte mit dem Geheimnis Babylon, wie dann der Teufel immer wieder versucht, sein System aufzurichten, Gott zu verdrängen. Unser Bruder schreibt ja eine ganze Romanreihe darüber. Ja, bin ich sehr gespannt. Den ersten Band habe ich schon mal reingeschaut. Also es wird sehr spannend. Ja, also diese ganze babylonische Linie. Aber der Teufel ist aus dem Himmel geworfen worden. Wann? Das ist eine sehr geheimnisvolle Stelle. Aber ich denke, als der Jesus am Kreuz auf Golgatha hing und sein Blut vergossen hat. Und das ist ja, ich habe es gerade erwähnt, prophetisch vorausgesagt in 1. Mose 3. Vielleicht müssen wir es doch aufschlagen. Da steht nämlich ein sehr interessantes Wort. Bei diesen Verfluchungen. Und zwar steht es in 1. Mose 3 ab Vers 14. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, also im Grunde zum Satan, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der Same der Schlange, ja, das sind alle, die in seinen Fußspuren wandeln, diese satanische Linie. Und ihr Same, der Same der Frau, das ist der Messias, die davidische Linie, die zum Messias Christus Jesus führt. Und dann heißt er, der Messias, Jesus, wird dir, der Schlange oder dem Satan, den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also in die Ferse stechen, das ist praktisch dadurch, dass Jesus ans Kreuz gehen muss, ja? Aber dadurch, dass er am Kreuz für uns stirbt, sein Blut vergießt, der Reinigung, dadurch zertritt er der Schlange den Kopf und die Schlange, Satan, wird aus dem Himmel geworfen. In Hiob, im Buch Hiob, sehr geheimnisvolle Stelle, wird in Kapitel 1 geschildert, dass die Söhne Gottes, die Engelwesen, vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Also auch die gefallenen Engel hatten damals, Hiob gilt als eins der frühesten Bücher der Bibel, vielleicht sogar das früheste, hatte damals noch Zugang zum Thron Gottes, aber nicht mehr nach der Kreuzigung Jesu. Also da steht es, Unter ihnen war auch der Satan. Sehr, sehr spannende Stelle. Auch im Lukas-Evangelium gibt es eine Stelle, die diesbezüglich sehr wichtig ist. Und das hat Jesus prophetisch vorausgesehen, noch vor seiner Kreuzigung, bei der Aussendung der 70 Jünger. In Lukas 10, Vers 18 lesen wir, da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und ich denke, das ist geschehen auf Golgatha, als er der Schlange den Kopf zertreten hat. Das passt alles zusammen. Und auch noch bei Jesaja und Hesekiel, ich lese jetzt nur Jesaja, und zwar in Jesaja 14, Vers 12. Das ist das Spottlied auf den König von Babel. Und der König von Babel, Babylon, der steht hier symbolisch auch für den Satan. Ich lese jetzt nicht alles, aber in Jesaja 14, Vers 12 steht dann plötzlich über den König von Babel. Aber man merkt, es geht jetzt gleichzeitig auf die höhere Ebene, auch auf die Engelwelt. Prophetie ist ja oft mehrstufig. Ja? Hier der König von Babel, gleichzeitig aber der gefallene Lichtengel. Jesaja 14, Vers 12, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du überwältigende Nation und weiter. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Osten. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Also sein wie Gott, die Ursünde aus 1. Mose 3. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Und dann wird auch wieder der König von Babel damit identifiziert. Denn das heißt, die dich sehen, schauen dich verwundert an, sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzittern ließ, der Königreiche erschütterte und so weiter. Ja. Prophetie durchschlingt einander. Irdische Ebene, Engelebene, himmlische Ebene. Sehr interessant. Ich habe draußen eine Schrift liegen, das Geheimnis biblischer Prophetie, wo ich erkläre, wie Prophetie sich mehrfach, mehrstufig erfüllt und wie sie komplementär zu sehen ist, nicht nur einlinig. Das ist der Schlüssel, um Prophetie richtig zu verstehen und um nicht immer in Gegensätzen zu denken, sondern in der Einheit in der Prophetie. Ja, das habe ich in jahrzehntelanger Beschäftigung mit den prophetischen Büchern, vielen Bibelwochen, ist mir diese Erkenntnis ganz deutlich geworden. Ich habe die Offenbarung ja auch in 3 Bibelwochen Vers für Vers auslegen dürfen. Daniel, Sacharja und vieles andere. Und dann sieht man einfach, die Erfüllung ist praktisch in mehreren Ebenen. Es gibt zum Beispiel 4-mal den Gräuel der Verwüstung, 2-mal die Ankunft Jesu und so weiter. Also sehr spannendes Thema. Der erste Gräuel der Verwüstung war bei Antiochos Epiphanes dem 4., der 2. zur Römerzeit, der 3. steht jetzt dort, der islamische Felsenturm, und der 4. wird im antichristlichen Reich sein. Das nur als kleines Beispiel. Also das Geheimnis biblischer Prophetie liegt auch draußen. Jetzt also geht ein Gericht über diese Welt, der Fürst dieser Welt wird hinausgeworfen werden, das ist der Teufelssturz, gemäß Lukas 10, 18, Jesaja 14, 12 folgende, und auch Offenbarung 12. Auch das eine sehr bedeutende Stelle. Da geht es ja um die Frau und der Drache. Der Drache, der das Kind der Frau verfolgt und auch die Frau dann selber. Das ist praktisch nach meiner Sicht auch nicht nur Israel oder nicht nur die Gemeinde, sondern zuerst Israel, dann Maria und dann die Gemeinde, die zusammengesetzt ist aus den Erlösten aus Israel und den Heidennationen, die dann verfolgt wird. Das auch nur ganz kurz erklärt dazu. Komplementäre Prophetieauslegung. Ja, und da steht Offenbarung 12, Vers 8 folgende und 12. Oder ich lese ab Vers 7. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, also gegen den Satan, und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und Vers 12, darum seid fröhlicher Himmel und die ihr darin wohnt, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, hat einen großen Zorn, der er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Jetzt sind da als Teufel und seine Dämonen im Luftraum der Erde, um viele zu verführen und mit sich ins Verderben zu reißen. Sie haben keinen Zugang mehr zum Thron Gottes, seit Jesus auf Golgatha der Schlange den Kopf zertreten hat. War das verständlich? Kein einfaches Thema, dieser Teufelssturz, aber ganz wichtig. Und die wüten jetzt gerade hier in unserem Luftbereich und versuchen, Menschen in Besitz zu nehmen. Durch viele Verführungsströmungen, falsche Prophetien, falsche Christusse, falsche Apostel und was alles heute hier herumspukt, auch in unserer christlichen Welt. Ja, und dann, es gibt noch so viel, ich muss jetzt ein bisschen schneller durchgehen, aber es ist noch viel. Dann heißt es weiter, und wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Was heißt das? Nun, von der Erde erhöht, zunächst das Kreuz. Das Kreuz steht von der Erde etwas erhöht. Und dadurch kann der Herr Jesus alle einladen, das Erlösungswerk anzunehmen. Alle zu mir ziehen. Man muss aber sagen, die es annehmen. Es sind nur diejenigen, die in den Himmel kommen, steht in Johannes 3 im gleichen biblischen Buch, die wiedergeboren sind durch Wasser und Geist. Also nicht einfach jeder. Alle sind eingeladen, aber nicht alle nehmen das Heilsangebot an. Das ist die Konsequenz. In Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 29, also im gleichen Buch, das wir gerade hier lesen, da ist ganz klar vom doppelten Ausgang die Rede. Dass es also nicht so ist, dass alle, ob sie wollen oder nicht, am Ende im Himmel sind. Denn es heißt in Johannes 5, 29, ist eine von vielen Stellen, da steht, und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Gut und Böse, das hängt immer zusammen mit dem, der absolut gut ist, Gott, Jesus Christus, die zu ihm gehören oder ihn abgelehnt haben. Dann weiter, Vers 33. Vieles werden wir jetzt nur noch lesen und ganz kurz erklären. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde, nämlich die Erhöhung von der Erde durch das Kreuz. Die Menge antwortete ihm, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus, also der Messias, in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Nun, das ist zunächst richtig, was die Menge ihm sagt. Der Christus wird in Ewigkeit bleiben. Zum Beispiel steht das im Psalm 89, Vers 37. Er ist ein Herrscher in Ewigkeit, unvergängliche Herrschaft des Messias. Oder in Daniel 7, 14, sein Reich ist ewig, haben wir vorhin gehört. Das wussten sie aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel. Wie sagst du dann, der Mensch muss erhöht werden? Aber sie verstand eben nicht dieses mehrfache Kommen des Messias. Beim ersten Kommen hat er sein Reich noch nicht aufgerichtet. Aber es ist schon inwendig in uns, in unseren Herzen, in unseren Gemeinden, ist das Reich schon angebrochen. Und es wird sich fortsetzen in Ewigkeit, auch sichtbar auf der Erde, zunächst im tausendjährigen Reich, wenn Jesus wiederkommt, und dann nach der letzten Schlacht von Gog und Magog, gemäß Offenbarung 20, dann das himmlische Jerusalem und die ewige Herrschaft Gottes, des Vaters, zu seiner Rechten, das Lamm, Jesus Christus und die sieben Geister Gottes um den Thron und die 24 Ältesten und dann auch schließlich die ganze Gemeinde beim Klang der letzten, nach meiner Sicht der siebten Posaune, gemäß Offenbarung 11 und 1. Korinther 15, 51 bis 53. Da sprach Jesus zu ihnen, Vers 35, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Nun, wer ist das Licht? Jesus. Er ist noch eine kleine Zeit, wenige Tage sogar in diesem Moment noch bei ihnen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und am Freitag geschieht schon die Kreuzigung in aller Früh übrigens in einer Nacht- und Nebelaktion, bevor viele Festpilger überhaupt erst aus dem Bett ausgestiegen sind. Ja, so wird es oft gemacht, damit kein Aufstand entsteht. Noch eine kleine Zeit. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, denn die Finsternis, der Satan schläft nicht, er will viele verführen. Wer in der Finsternis wandelt, wer mit geistlicher Blindheit geschlagen ist, wer Satan nachfolgt, der weiß nicht, wohin er geht. Er geht auf die Irre, er ist auf dem breiten Weg des Verderbens. Mal ein bisschen Luft rein. Und Das ist auch Barmherzigkeit und Nächstenliebe, wenn man an die Belüftung denkt. Ne? Genau, und das ist eben wichtig, dass wir Jesus nachfolgen und nicht geistlich blind sind. Vers 36, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Das hat er ihnen gesagt. Und dann ist er allein mit den Jüngern. Das war dann praktisch, wenn ich es jetzt richtig sehe, das Ende der öffentlichen Reden Jesu. Nachher werden noch einige Worte von ihm zusammengefasst. Aber das war im Grunde der Abschluss seiner öffentlichen Arbeit, Menschen zur Umkehr einzuladen. Irgendwann ist ein Schlusspunkt, wo es dann zu Ende ist. Gott setzt ein zu spät. Es kommen jetzt dann noch die Reden zu den Jüngern, die Fußwaschung, das Abendmahl. Das werden wir die nächsten Tage hören, so der Herr will. Und jetzt kommt einiges weitere noch. Aus Zeitgründen werde ich das jetzt nur ganz kurz kommentieren. Es heißt jetzt ab Vers 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und jetzt kommt auch die Erklärung, warum das so ist. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat, und zwar steht es in Jesaja 53, Vers 1, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, und es steht in Jesaja 6, Vers 10, als Jesaja berufen wird vom Herrn. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Man kann es nur so verstehen, dass Gott vorausweist, dass die Menschen sie verstocken werden und sind selber schuldig und verantwortlich. Aber der Herr hat es vorausgewusst und ist traurig darüber, dass so viele verstockt sind. Und doch gibt es auch andere, auch viele, die ihr Herz der frohen Botschaft öffnen, bis heute. Vers 41, dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Es ist übrigens interessant, dass hier steht Jesaja, denn die Bibelkritiker, die schreiben die meisten Worte gar nicht dem Propheten Jesaja zu. Das haben irgendwelche späteren Deutero-Jesaja, Tritro-Jesaja geschrieben. Ab Kapitel 40 sei es gar nicht mehr aus der Zeit des Jesaja. Aber hier sind ja Zitate auch aus Jesaja 53, Vers 1. Und Herr Jesus sagt, Jesaja spricht. Wem glauben wir jetzt mehr, den bibelkritischen Professoren oder dem Wort Gottes? Ja, dem Wort Gottes. Amen, danke, das freut mich. Ich habe ja auch Theologie studiert, aber mich hat die ganze Bibelkritik nie überzeugt. Und wenn nach Kapitel 40 sogar der Name des Kyros genannt wird, der erst einige Jahrhunderte nach Jesaja aufgetreten ist, dann ist das Prophetie. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Auch heute erfüllt sich biblische Prophetie. Und da kann man nicht sagen, das sei erst nachträglich geschrieben. Wenn man die Ölberg-Endzeitrede liest, was erfüllt sich da alles vor unseren Augen? Die Seuchen, Erdbeben, Katastrophen und so weiter. Die Heimkehr Israels, ja, wunderbar. Wenn der Feigenbaum grünt, Matthäus 24, ab Vers 30 ungefähr steht es. Also es erfüllt sich vor unseren Augen. Und dann heißt es aber doch positiv, ab in Vers 42, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Die haben heimlich geglaubt und hatten aber Angst vor den Menschen. Nun, wir wollen sie nicht verurteilen. Auch im islamischen Umfeld ist es sogar lebensgefährlich, an Jesus Christus zu glauben. Da entstehen Untergrundgemeinden. Man muss ja auch klug sein, man muss sich nicht gerade ans Messer liefern. Aber wenn man gefragt wird, sollte man den Herrn bekennen. Kannst du sagen, ich bin ein Christ und wenn du willst, dann bringe mich dafür um, aber ich bleibe Jesus treu. Ich werde ihm nicht absagen. Menschenfurcht statt Gottesfurcht ist ein schlechter Berater. Aber nicht alle Führer waren ungläubig. Zum Beispiel Nikodemus nicht und auch Josef von Arimathea nicht, aber sie offenbaren sich erst später. Etwa Josef von Arimathea, indem er den Herrn Jesus in seinem bisher noch nie benutzten Grab bestatten ließ. Und dann steht noch da als Kommentar, die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Sehr traurig. Jesus aber rief und sprach, und es kommen weitere Jesusworte, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und das zeigt uns, Vater und Sohn sind eins. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Das war eine ungeheure Provokation für die das nicht verstehen wollten, weil ihre Herzen verstockt waren. Und weiter sagt der Herr, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Haben wir gerade schon gehört vom Lichtwort. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Jesus wird bei seiner Wiederkunft als der Weltenrichter erscheinen, gemäß Daniel 7. Aber bei seiner ersten Ankunft in Bethlehem kam er, um die Welt zu retten, um sein Leben hinzugeben zur Sühnung für viele. Für alle, die es annehmen, und es sind viele. Und dann sagt er, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Das heißt, jeder kann es wissen, wie er zum Himmel kommt. Jeder, der die frohe Botschaft gehört hat. Und wer es wissentlich verwirft und ablehnt, der hat schon seinen Richter. Für den blüht die ewige Verdammnis. Und dann die letzten Verse. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Der Sohn handelt ganz im Auftrag und in der Abhängigkeit von Gott, seinem Vater. Und dann sagt der Herr Jesus, und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Völlige Übereinstimmung mit dem Auftrag des Vaters, ein wahrer Gesandter, der hält sich ganz genau an seinen Auftrag, fügt nichts hinzu und nimmt nichts davon weg. Und auch heute, wenn wir die frohe Botschaft weitergeben, dürfen wir nichts zur Bibel hinzufügen oder von ihr wegnehmen. Sondern wir sollen so sagen, wie es Gott gesagt hat, sei treu in jedem Wort. Amen. Ich möchte mit uns beten und soweit es euch möglich ist, uns dazu erheben. Lieber Heiland, wir danken dir auch für dieses Wort. Wir haben viel gehört über die Nachfolge, dass wir Christen nur sind, wenn wir dir auch nachfolgen von ganzem Herzen und den Glauben umsetzen in tätige Liebe. So hilf uns, zeig uns, wo wir dir dienen können, wo wir dich bezeugen können, wo wir andere Menschen lieben können, zu dir hin, damit auch sie erkennen, dass du der wahre Herr und Erretter bist. Lob und Preis sei dir gebracht. Amen.